Hey Magdalena, hey Marco.
Das ist Imre. Er schickt mir eine Sprachnachricht, weil...
Echte Journalisten, vor allem Podcast-JournalistInnen, schicken sich ja Sprachnachrichten, wenn sie was rausgefunden haben. Und das habe ich heute, deswegen wollte ich dir kurz ein kleines...
Imre steht vor dem Landesarchiv in Berlin, einem ziemlich großen Backsteingebäude im Nordwesten der Stadt. Dort lagern historische Landkarten, Gebäudepläne, alte Briefe und so weiter. Und es gibt dort natürlich auch viele alte Akten über Firmen zum Beispiel. Handelsregisterakten nennt man die. Und eine davon gehört zu der Ledergroßhandlung von Günther Artmann, dem Vater meines Opas.
Ja, ich schlag diese auf und dann ist da auch so, sind da halt so Anträge, wie er das eingereicht hat bei der Handelskammer und so. Wusste ich eigentlich alles? Oder
erstmal nichts Neues für uns. Aber dann war da doch noch was Interessantes. Und zwar ein Brief. Ein Brief, der es in sich hat.
Nicht so die Firma der Großeltern oder sonst irgendwas, die irgendwas macht, sondern tatsächlich... Der Vater von Jo, der direkt von Nazi-Politik quasi profitiert.
Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es für viele Deutsche damals schwer war, sich gegen Hitler und die Nazis zu stellen. Da habe ich auch verstanden, dass man die Deutschen von damals vielleicht auch nicht so total dämonisieren sollte, weil das eben auch zum Großteil erstmal normale Menschen waren. Und dass es wichtiger ist zu verstehen, wie es kommen konnte, dass eben diese normalen Menschen ein System unterstützt haben, in dem Millionen Menschen umgebracht worden sind. Ein paar der Gründe haben wir schon gehört, weil viel Druck ausgeübt worden ist, weil die Leute zum Teil nicht genau wussten, was wirklich abgegangen ist oder weil sie Angst hatten, bestraft zu werden. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, sich an Unrecht zu beteiligen, außer den Abzug einer Waffe zu drücken. Zum Beispiel, indem man sich am Unglück anderer bereichert, also vom Terror der Nazis profitiert. Denn eigentlich ist ja klar, auch in der Nazi-Zeit hat Geld natürlich eine Rolle gespielt, sogar eine sehr große Rolle. Deswegen sprechen wir in dieser Folge darüber, wie meine Familie damals ihr Geld verdient hat, als die Nazis an der Macht waren. Und was mein Opa darüber alles weiß.
Und mein Vater hatte sehr viele jüdische Geschäftsfreunde, mit denen er gute Geschäfte gemacht hat.
We were very lucky. I mean, so many people did not get out when we got out.
An den Arisierungen haben sich die Deutschen natürlich absolut bereichert.
Das lässt die Aussage von meinem Opa, dass sie gute Geschäfte mit Juden gemacht haben, ja, in einem ganz anderen Licht dastehen.
Ich bin Marco und ich mache mit meinem Opa eine Reise in die Vergangenheit. In die Nazi-Zeit, in der er geboren ist und in die DDR, aus der er geflohen ist. Mein Opa Jo ist einer von Millionen Deutschen, die diese düsteren Zeiten erlebt haben. Ich will herausfinden, warum seine Geschichte und die seiner ganzen Generation für uns heute noch wichtig ist. Das ist Opa Lass Reden, ein Podcast der ARD. Jede Folge könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch gibt es 2 neue Folgen. Und in dieser 4. Folge geht es um Geld.
Welches Viertel ist am allermeisten das alte Zuhause für Sie?
Wir sind immer noch in Berlin-Karlshorst. Das Viertel, in dem mein Opa vor über 80 Jahren groß geworden ist. Aber dieses Mal sind wir nicht im Rolandseck, wo er mit seinen Eltern gewohnt hat.
Ja, wo ich geboren wurde. Das ist auf der anderen Seite von der Bahn.
Und wo er sich am allermeisten zu Hause fühlt.
Also die erste Wohnung sozusagen, die Kinderwohnung.
Ja.
Im Rolandseck.
Wo ich also aufgewachsen bin. Hier lebten, auf der Seite hier von der Bahn, lebten meine Großeltern.
Dieses Mal sind wir in einem schickeren Teil von Berlin-Karlshorst. Hier stehen große einzelne Häuser, Häuser, die man fast auch Villen nennen könnte. Es ist grün und, naja, einfach eben wohlhabend. Mein Opa will uns hier was zeigen, deswegen unser Spaziergang. Wir sind hier aber mit niemandem verabredet. Dieser Ausflug geht allein auf seine Kappe. Mein Opa erzählt immer, dass mein Ur-Ur-Opa, also der Opa von meinem Opa eben, dass der ziemlich wohlhabend war.
So, ich glaube, das ist das alte Haus da vorne.
Nein. Nein, das da vorne.
Ja, genau, das nächste.
Ja.
Heutige Nummer 8.
Nee, 6.
Dann ist es das hier.
Es hat ein bisschen gedauert.
Nee, das ist es nicht.
Aber dann?
Das müsste das Haus sein.
Ja.
Das müsste das Haus sein, ja. Hinten im Garten war noch ein Hühnerstall. Vielleicht ist er auch noch da.
Sollen wir mal rübergehen?
Wir stehen hier vor so einer richtigen Villa. Das kann man nicht anders sagen. Ein alleinstehendes Haus mit Garten rundherum. Zwei Stockwerke und außen sogar verziert mit Stuck und so. Und der Hühnerstall ist übrigens nicht mehr da.
Das war es da. Das ist das Haus von meinen Großeltern.
Hier haben die Großeltern meines Opas gewohnt. Sein Großvater hieß Richard Artmann. Der ist aber schon gestorben, bevor mein Opa überhaupt geboren wurde. Also er hat ihn selber nie kennengelernt. Mein Opa kennt das Haus aber gut, weil er hier in der Nachkriegszeit gewohnt hat.
Ich hab euch ja gesagt, mein Großvater lebte auf großem Fuß.
Und hier in dieser Villa ist auch der Vater von meinem Opa aufgewachsen, Günther, zusammen mit seinem kleinen Bruder Herbert und drei Schwestern. Geld hat die Familie genug gehabt damals in den 20ern. Richard Artmann hatte Personal im Haus, war Kunstmäzen, also hat Künstler unterstützt, so hat es mir mein Opa erzählt. Dass er sich das leisten konnte, lag an der Heinrich Knoch AG. Den Namen dieser Firma werdet ihr jetzt noch öfter hören. Die Knoch AG hat Leder hergestellt, und zwar in Thüringen. Damals war das eine große Firma mit mehreren Zweigstellen. Eine davon, die in Berlin, hat mein Uropa Richard, der Kunstmäzen, damals sogar geleitet. Und das lief eben so gut, dass er sich sogar eine richtige Villa leisten konnte. Und diese Firma, so viel kann ich schon mal sagen, die ist ganz schön mit meiner Familiengeschichte verknüpft. Weil nicht nur mein Uropa Richard hat für die Firma Knoch gearbeitet, auch seine beiden Söhne Günther und Herbert, der Vater und der Onkel von meinem Opa Jo, aber die kennt ihr ja schon. Und klar, auch für den Vater meines Opas lief es finanziell bei den Knochs gut. Für seine Hochzeitsreise mit meiner Uroma Luise ging es damals sogar im Cabrio in die Schweiz. Überschattet wird die Hochzeitsreise der Eltern meines Opas aber durch das Stärkerwerden der Nazis in Deutschland. So hat es mir mein Opa erzählt. Und wir haben in den vorherigen Folgen ja schon öfter gehört, dass der Vater meines Opas kein großer Hitler-Fan gewesen sein soll und auf der, in Anführungszeichen, richtigen Seite gestanden hat. Mein Opa erzählt da gerne, dass man das sogar an Günthers Beruf in der Lederbranche sehen kann.
Warum denkst du das? Ist das so für dich vielleicht auch, um das schön zu reden, dass er so in deiner Erinnerung bleibt?
Margot, das ist eigentlich ganz einfach. Mein Vater ist ja groß geworden, beruflich groß geworden als Ledergroßhändler.
Mhm.
Und mein Vater hatte sehr viele jüdische Geschäftsfreunde, mit denen er gute Geschäfte gemacht hat.
Okay, also von dem her denkst du, dass er...
Also von der Seite her kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendein Hass stattgefunden hätte.
Irgendwann hat mein Uropa aber wohl keinen Bock mehr, für die Knochs zu arbeiten und macht sich deswegen selbstständig. Mit einer eigenen Ledergroßhandlung in Berlin-Mitte. 1938 ist das. Er hat dann ein Büro und ein Lager mit zwei Angestellten und verkauft von dort aus eben alles, was mit Leder zu tun hat. Also Sohlen, Schuhe, Gürtel und so weiter. Und auch hier läuft das Geschäft mit dem Leder super. Ich meine, mein Opa hat ja erzählt, dass er als Kind schon in den Urlaub geflogen ist, obwohl das damals total selten und extrem teuer war. Also, um es kurz zu machen, meine Familie hat damals in den 20er und 30er Jahren mehr als nur gutes Geld verdient in der Lederbranche. Aber Geld verdienen in dieser Zeit war ja so eine Sache. Deswegen wollte ich das noch genauer wissen und habe zusammen mit Magdalena und Imre überlegt, wie wir da so viel wie möglich drüber rausfinden können. Und die beiden sagen immer, follow the money. Und zwar ins Landesarchiv von Berlin. Das klingt jetzt erstmal stinklangweilig. Aber tatsächlich, zwischen einer Menge alter Papiere und Berichte ist der Brief, von dem wir am Anfang schon gehört haben.
Und da stand einfach drin, dass es sich bei der Firma von Günther Artmann bei der Ledergroßhandlung um den Erwerb, also die Gründung war ein Erwerb von jüdischem Vermögen, und zwar von der Ledergroßhandlung Gebrüder Katzenstein, vormals Wertheim und Co. Wird dir nicht sagen, muss dir auch nicht sagen. Aber turns out, das war eine Arisierung.
Arisierung, das klingt ja schon mal nicht so gut. Aber um genau zu verstehen, was das ist, müssen wir nochmal zurück ins Jahr 1933 gehen. Ab ihrer Machtübernahme machen die Nazis den Jüdinnen und Juden das Leben nämlich zur Hölle. Eine der früheren Diskriminierungen waren die Boykotte von jüdischen Geschäften.
Heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht.
Aber schnell zwingen die Nazis auch Besitzer von jüdischen Betrieben und Firmen, diese an Nichtjuden, sogenannte Arier, zu verkaufen. Zu viel zu niedrigen Preisen. Die Nazis nannten das Arisierung. Aber faktisch war das einfach Raub. Und zwar staatlich gefördert. Darüber habe ich auch mit der Sozialhistorikerin Dorothee Wirling gesprochen. Vielleicht kennt ihr sie ja noch aus der zweiten Folge.
Ja, also an den Arisierungen haben sich die Deutschen natürlich absolut bereichert.
Was ich vor allem krass fand, ist, dass die Nazis das alles so ganz legal gemacht haben. Also sobald die halt an der Macht waren, konnten sie diese Terrormaßnahmen einfach als Gesetze erlassen. Das lief dann in mehreren Schritten ab. Mit den sogenannten Nürnberger Rassengesetzen verlieren die Jüdinnen und Juden 1935 ihre Grundrechte. Ihr Vermögen kann ihnen deswegen noch leichter weggenommen werden.
Juden, die von Arisierung betroffen waren, 38, das war eigentlich, was man so den sozialen Tod nennt, ja. Die waren einfach nicht mehr gesellschaftsfähig. Auf die wurde keine Rücksicht mehr genommen. Und es waren nur ganz wenige Deutsche, die solidarisch geblieben sind, die mit den Menschen gesprochen haben, die sie beraten haben oder die ihnen auch nur gezeigt haben, dass sie das nicht richtig fanden.
Und der nächste wirklich krasse Schritt waren die Pogrome vom 9. auf den 10. November 1938. Damals wurden im ganzen Deutschen Reich Zehntausende Jüdinnen und Juden verschleppt und Hunderte ermordet. Synagogen und andere jüdische Einrichtungen angezündet und jüdische Geschäfte geplündert, wie hier in Wien.
Wir stehen mit unserem Mikrofon in dem großen Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen, ist eigentlich schon etwas geschmeichelt.
Das ist ein Reporter der Nationalsozialisten. In einer Radioreportage berichtet er von der Zerstörung einer Synagoge in Wien. Und man merkt richtig, wie er das wirklich gut findet, dass die abgebrannt ist. So viel zu der Stimmung damals.
Und wenn wir uns jetzt hier in diesem orientalischen Kuppelbau umsehen, dann ist von dem eigentlichen Tempel, von diesem prunkvollen und mit viel Geld erbauten Gebäude, nur mehr das Gerippe, das alte Gerüst übrig geblieben.
Mit diesen Pogromen im November 1938 werden die Jüdinnen und Juden dann tatsächlich gezwungen, alles herzugeben, was sie haben. Und selbst wenn sie dann flüchten konnten und überlebt haben, waren sie dann oft einfach bettelarm und standen vor dem Nichts.
Das heißt, wir haben sozusagen einerseits die Gewinnsucht der Deutschen, die natürlich auf diese Weise sich wahnsinnig viel unter den Nagel gerissen haben. Und andererseits aber auch den Staat, der darüber wacht, dass die Juden sozusagen bei dieser Gelegenheit so schlecht wie möglich enden.
Profitiert vom Terror der Nazis gegen Jüdinnen und Juden haben dabei nicht nur deutsche Privatpersonen, sondern auch viele deutsche Unternehmen. Daimler, Porsche, Volkswagen, Dr. Oetker, die Deutsche Bank, BASF, um nur ein paar zu nennen. Okay, aber was hat meine Familie jetzt mit diesen Arisierungen zu tun? Also, wir haben ja schon gehört, der Vater von meinem Opa, der Günther, der hat sich ja selbstständig gemacht. 1938, mit einer Ledergroßhandlung. Und 1938, das klingt jetzt mit unserem Vorwissen schon ein bisschen verdächtig. Das war ja immerhin die Zeit, in der Jüdinnen und Juden so gut wie alles abgeben mussten. Was hat Imre im Archiv rausfinden können?
Also Magdalena wird jetzt ein Dokument aufmachen, was ich tatsächlich heute erst gefunden habe. Und das war die zweite Quelle jetzt. Ich saß da schon ein bisschen länger dran und oh Gott, ich hoffe, man kann es irgendwie lesen. Vielleicht kannst du mal den unteren Teil vorlesen, wenn es gleich da ist.
Was Imre mir da zeigt, ist ein abfotografierter Brief von 1965, den er im Archiv gefunden hat. Das Ganze ist ein bisschen schwer zu entziffern, aber so steht es gleich oben im Betreff des Briefs. Es geht um die Rückerstattungsansprüche von Sigmund Katzenstein und Moritz Katzenstein wegen der Entziehung einer Ledergroßhandlung mit dem Namen Gebrüder Katzenstein. Die Katzensteins, das waren zwei Juden. Brüder, die in Berlin gelebt haben. Als mein Uropa sich 1938 mit einer Ledergroßhandlung selbstständig gemacht hat, war das also keine komplette Neugründung. Nein, er hat die Firma von zwei Juden übernommen. Eine Arisierung also. In den Papieren steht das recht deutlich.
Begründung am 13. April 1938 mussten die Antragsteller ihr vorbezeichnetes, blühendes und seit langen Jahren bestehende Gesellschaft für wenige hundert Mark an Günther Artmann veräußern. Der Käufer wurde den Antragstellern durch die nationalistische Behörde aufgezwungen. Den Antragstellern wurde ein fertiger Kaufvertrag vorgelegt, den sie nur unterzeichnen mussten und zu dem sie keine Gegenvorstellung machen konnten.
Was sagst du dazu?
Also der Vater von meinem Opa hat quasi ein jüdisches Ledergeschäft für ein paar hundert Mark übernommen. Ja, das ist schon, das ist heavy.
Das ist halt schon eine andere Erzählung als, und dann habe ich mich selbst neu aufgebaut und habe mir einen neuen Betrieb aufgebaut und habe so mein eigenes Ding gemacht, sondern es gab einen Betrieb, der ist deren Angaben zufolge auch gut gelaufen. Das können wir natürlich jetzt nicht überprüfen, aber den konnte Günther Artmann für wenig Geld erstehen.
Ja.
Das lässt die Aussage von meinem Opa, dass sie gute Geschäfte mit Juden gemacht haben, ja, in einem ganz anderen Licht dastehen. Opa, was willst du trinken? Hä?
Ja, was hast du noch da Schönes?
Ich will natürlich mit meinem Opa darüber sprechen, was wir herausgefunden haben.
Hm? Wir haben Cola, Fanta, Sprite oder Wasser. Oder du hast noch, wenn du noch ein Bier unten hast, kannst du auch ein Bier trinken.
Nee, wenn ein Stück Cola würde ich schon ganz gerne trinken.
Deswegen sind wir dann nochmal mit allen zu meinem Opa nach Hause gefahren. Nach Baden-Württemberg. Dorthin, wo er mit meiner Oma wohnt. Und ich war vor dem Gespräch echt ein bisschen nervös.
Ja, wir haben nämlich ein paar Sachen rausgefunden.
Ja?
Mhm.
Tja, dann bin ich ja mal gespannt.
Aber bevor ich richtig mit meinen Fragen über die Arisierung loslegen kann, kommt alles ein bisschen anders als gedacht. Wir reden nämlich noch mal kurz über seinen Großonkel Herbert. Ihr erinnert euch, das ist der kleine Bruder von seinem Vater Günther, der früher, wie er, bei der Lederfirma von den Knochs gearbeitet hat. Und von dem herausgekommen ist, dass er in der NSDAP war. Darum ging es ja in der letzten Folge. Und das hat mein Opa ja auch so gewundert. Und jetzt sagt er auch, warum ihn das so gewundert hat.
Das ist interessant, dass er doch Parteimitglied war. Wundert mich umso mehr, dass er das Geld freigegeben hat.
Mein Opa fängt also selbst von der Ledergroßhandlung seines Vaters an. Und damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, er weiß es entweder nicht oder will es mir vielleicht nicht sagen. Aber weder noch. Stattdessen erzählt er, ohne dass ich danach gefragt habe, auf einmal diese Geschichte.
Mein Vater brauchte Geld. Der wollte unbedingt die Firma eines jüdischen Freundes übernehmen.
Dein Vater?
Mein Vater, ja. Und dafür brauchte er, in Erinnerung habe ich so 30.000 Reichsmark.
Mhm.
Eine Menge Geld. Das kannst du so mal 20 nehmen oder so. Und da wollte er gerne das auf das Haus, Elternhaus, was ihr da auch jetzt noch gesehen habt, einen Kredit aufnehmen und eine Hypothek. Und in der Familie gab es einen Riesenstreit.
Und die weibliche Seite der Familie war von den Nazis begeistert, von Hitler begeistert.
In eurer Familie die weibliche Seite?
In unserer Familie, ja. Und,
das bedeutet konkret, wer war das? Dein?
Ja, das sind von mir auch Tanten gewesen. Nicht?
Okay.
Ja. Da hat sich Gott sei Dank der Herbert, der männliche Bruder, der hat sich dann eingeschaltet und hat gesagt, und der Günther kriegt das Geld. Punkt.
Um dann einen jüdischen Betrieb zu kaufen?
Um dann eine jüdische Firma zu kaufen, ja.
Also dein Vater hat eine jüdische Firma gekauft?
Ja.
Also was mein Opa mir hier erzählt, das wusste ich, das wussten wir noch nicht. Hier nochmal zusammengefasst. Im Kaufvertrag, den sein Vater damals den Gebrüder Katzenstein vorgelegt hat, war ein Preis von 500 Reichsmark ausgemacht. Lächerlich wenig. Aber mein Opa erzählt mir jetzt, dass das nur der offizielle Preis war. In echt habe er den Katzensteins 30.000 Reichsmark gegeben. Man kann das schwer umrechnen, aber das wären ungefähr heute 150.000 Euro. Und dafür soll er sogar eine Hypothek auf die Villa der Eltern aufgenommen haben. Okay, das sind jetzt aber nochmal News, weil wenn das so wirklich stimmt, dann würde das ja alles nochmal in ein ganz anderes Licht rücken. Dann wäre mein Uropa doch eigentlich zumindest etwas sauberer. Aber kam so ein Deal unter der Hand bei den Arisierungen häufig vor? Wir fragen die Expertin Dorothee Wirling.
Normal war das, glaube ich, überhaupt nicht. Also deshalb finde ich es ganz angemessen, wenn Sie das nochmal überprüfen, ehrlich gesagt.
Es ist natürlich nicht ganz einfach, sowas zu überprüfen. Weil wenn etwas unter der Hand war, kommt es natürlich auch nicht in offiziellen Verträgen vor. Mein Opa sagt, dass er schon mal versucht hat, das zu überprüfen.
Und da hat mich als erstes interessiert, ob der Katzenstein eine Wiedergutmachung für die Firma, die er meinen Vater verkauft hat, gestellt hat. Das hat er nicht.
Solche Anträge auf Rückerstattung, also Wiedergutmachung, konnten Jüdinnen und Juden nach dem Krieg stellen. Da ist es dann darum gegangen, sich das Vermögen, also die Grundstücke und Firmen und so weiter, die ihnen die Nazis geraubt hatten, wieder von der Bundesrepublik Deutschland zurückerstatten zu lassen. Mein Opa sagt eben, so einen Antrag haben die Brüder Katzenstein nicht gestellt. Das bedeutet, sie haben sich nach seiner Erzählung fair behandelt gefühlt.
Da muss ich einschreiten.
Ja.
Weil wir haben tatsächlich vorliegen, dass die Katzensteins einen Wiedergutmachungsantrag gestellt haben.
Ja, aber nicht für die Firma.
Doch.
Doch?
Mhm.
Mir wurde damals, das hab ich ja selber noch erfragt. Das ist merkwürdig.
Ich kann hier mal vorlesen.
Das kennt ihr ja schon. Das ist wieder der Brief von 1965, in dem die Katzensteins ihre Rückerstattungsansprüche anmelden. Den habe ich ja schon mal vorgelesen. Ich habe das Gefühl, mein Opa kommt da schon etwas ins Grübeln. Und er grübelt echt ein Weilchen. Aber am Ende ist er sich dann doch sicher, dass die 30.000 Reichsmark geflossen sind.
Da zweifelst du auch nicht dran, dass dein Vater ihnen das gezahlt hat?
Nein, absolut nicht. Weil die Geschichte ging ja so durch die Familie und die ist über eine Hypothek gelaufen. Und,
Noch einmal zum Mitschreiben. Mein Opa hat das mit dem Kauf der Ledergroßhandlung von den Katzensteins nie verschwiegen. In meiner Familie wussten das einige, aber ich halt bisher noch nicht. Ich will das mit den 30.000 Reichsmark auch glauben. Aber trotzdem wollten wir es natürlich genau wissen. Es gibt nämlich noch einen anderen Grund, weshalb ich so ein bisschen an der Story von meinem Opa zweifle. Und das liegt an Herbert, dem NSDAP-Bruder von seinem Vater und am Rest der Familie. Weil die Geschichte von meinem Opa ging ja so. Er sagt, wegen der Hypothek auf das Haus habe es Streit in unserer Familie gegeben. Die Frauen, also seine Tanten, seien dagegen gewesen.
Der weibliche Teil der Familie wollte auf keinen Fall Geld an einen Juden bezahlen. Die waren wirklich richtige, echte Nazis.
Die Jungs, der Herbert und der Günther, hätten das aber gewollt und sich dann letztendlich auch durchgesetzt. So richtig leicht fällt es mir aber nicht, diese Geschichte zu glauben. Zumindest, wenn es um Herbert geht. Weil nicht nur war Herbert seit Jahren in der NSDAP. sondern Herbert war auch schon dabei, als ein anderer Betrieb arisiert worden ist. Und zwar von den Knochs. Ihr wisst ja schon, die Lederfirma, wo quasi alle Artmanns mal gearbeitet haben. Die haben nämlich eine Fabrik in Heilbronn von 3 Juden übernommen. Und später hat der Herbert eben genau bei dem von den Knochs arisierten Betrieb gearbeitet. Und naja, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber auf einmal habe ich 3 Nazi-Urgroßtanten, einen Urgroßonkel, der in der NSDAP war und bei einer arisierten Fabrik gearbeitet hat. Und auf einmal kann ich ein klein wenig verstehen, wenn jemand, der nicht in unserer Familie ist, die Geschichte mit den 30.000 Reichsmark vielleicht ein bisschen anzweifelt. Okay, aber jetzt mal ehrlich, mir wäre es schon wichtig, das wirklich herauszufinden. Aber wie kann man das noch machen, wenn das nicht in irgendwelchen offiziellen Dokumenten steht und die Leute von früher alle tot sind? Wobei, sind denn wirklich alle tot? Weil es könnte ja noch Nachfahren von den Katzensteins geben. Die müssten doch eigentlich noch genau wissen, wie viel Geld beim Verkauf der Firma geflossen ist. Dass es nicht einfach werden würde, die Nachfahren zu finden, das war uns klar. Weil die Katzensteins sind damals aus Deutschland in die USA geflohen, um Hitler zu entkommen. Aber nach langer, langer Suche bekommen wir schließlich eine Mail zurück. Aus den USA. Von Bertie Herzger, der Tochter von Moritz Katzenstein. Und aus dieser Mail wird schließlich nach längerem Hin- und Herschreiben:
Sie hat gerade angefragt, ich lasse sie mal rein.
Ein Videocall. Deswegen auch sorry für die mittelmäßige Tonqualität. Und der geht natürlich los, wie jeder Videocall losgehen muss.
Ah.
Yes.
Now we can hear you. Can you hear us?
Yes.
Auf meinem Bildschirm ist eine ältere Dame zu sehen. Graue Haare, rosa Pullover.
I'm living in Florida, the Sunshine State.
Es ist Bertie Herzger, eine der beiden Töchter von Moritz Katzenstein. Heute 89 Jahre alt. Wir erreichen sie in Florida. Bertie Herzger jetzt so vor mir zu sehen, ist irgendwie echt heftig. Sie ist so ein bisschen das Gegenstück zu meinem Opa. Sie ist ungefähr gleich alt wie er, ist auch in einer Lederfamilie groß geworden, auch in Berlin, nur ist sie als Kind von jüdischen Eltern geboren. Die Geschichte unserer beiden Familien ist ein klein bisschen miteinander verbunden. Ich wollte von Bertie Herzger aber erstmal wissen, ob sie sich noch an Berlin erinnern kann.
Well, I remember very little about Berlin, of course, because I was 5 years old. I remember going to kindergarten and wearing a big hat. But basically, my memory starts when we came to America. You know, that's when I remember a lot of things.
Leider weiß sie nicht mehr viel. Immerhin war sie erst 5 Jahre alt. So richtig setzen ihre Erinnerungen mit der Reise in die USA ein, sagt sie. Die Katzensteins konnten Deutschland Anfang November 1938 noch verlassen, nur Tage vor den Novemberpogromen. In England gingen sie dann an Bord des Passagierschiffes Queen Mary.
And I remember having a good time, but I'm sure my parents did not. They were plenty worried when they got here. It was a whole new life. My family had been in Germany. I think my mother's family, somebody traced back to 14-something.
Bertie Herzger selbst hatte damals eine gute Zeit an Bord des Schiffes. Anders als ihre Eltern, die sich große Sorgen gemacht haben. Die Familie hatte über viele Generationen in Deutschland gelebt. Das hatte ich da erst verstanden. Die haben sich natürlich selbst als Deutsche gesehen. Waren sie ja auch, bis die Nazis kamen. Dann kommen die Katzensteins, wie die Familie damals noch heißt, in New York an. Und Herzger sieht zum ersten Mal die Freiheitsstatue.
I was little, but I just remember seeing that Statue of Liberty. That I remember. I remember everybody on the boat was there with their mouths open. And then we got off the boat. That's really my first memory.
Die Familie muss fast alles in Deutschland zurücklassen. Irgendwie kann die Familie aber eine 5-Zimmer-Wohnung mieten. Wie genau, weiß Herzger nicht mehr. 2 der 3 Schlafzimmer vermietet die Familie an Internatsschüler. So kann sie sich ein Weilchen über Wasser halten.
So we got this 5-room apartment. It had 3 bedrooms. two of which were rented out to boarders. Two different people lived in those rooms.
Nach dieser Anfangszeit fängt ihr Vater dann wieder von vorne an. In genau dem Beruf, den er auch in Deutschland schon ausgeübt hat, dem Ledergeschäft. Er leiht sich Geld und gründet wieder ein eigenes Geschäft.
He would buy skins and then at that time leather was very popular. They were used in pocketbooks and then accessories, especially during the hippie era where they had belts. And so he was in that business until he retired.
Obwohl die Familie wenig Geld hat, können Bertie Herzger und ihre Schwester beide aufs College gehen. Herzger arbeitet dann 25 Jahre lang als Lehrerin bis zu ihrer Rente. Sie ist verheiratet, hat 3 Kinder und 18 Enkelkinder. Bertie Herzger erzählt uns, dass der Start in den USA vor allem für ihre Eltern schwer war. Der Vater Morris Kay, wie er in den USA heißt, muss die Familie über Wasser halten.
Can I describe him? He was nice looking. I know that he was, you know, tall, nice looking. You know, he was real German.
Trotz allem, über die Jahre passten sie sich an.
They were happy in America, I think, once they adjusted to them. And surprisingly, they learned the language pretty well. And my father was able to do business. I think he was respected because when he retired, he was able to sell the business.
Am Ende seiner beruflichen Laufbahn kann Herzgers Vater Moritz Katzenstein oder wie gesagt dann in Amerika Maury Kay sein Ledergeschäft sogar verkaufen. Und ich gehe mal davon aus, dass er dafür diesmal sicherlich einen angemessenen Preis bekommen hat. Aber ich finde das schon heftig, dass der Familie einfach alles weggenommen wurde und die Eltern in den USA einfach komplett wieder von vorne anfangen mussten. An dieser Stelle muss ich auch an mein Gespräch mit Dorothee Wierling denken, die mir damals erzählt hatte, wie schlecht die Jüdinnen und Juden damals noch behandelt wurden. Während der Nazi-Zeit, aber auch danach noch.
Und das bezieht sich ja auch darauf, dass die ja praktisch nichts mitnehmen durften, dass die jeden Bleistift irgendwie angeben mussten, wenn sie emigrierten. Und vor allen Dingen auch, und das ist das Beschämendste, diese Akten habe ich auch gesehen, dass Juden, die sich dann, die emigrierten, nachdem sie ihre Firma zum Beispiel aufgeben mussten, dass die nach dem Krieg ganz schäbig behandelt worden sind, wenn sie das sozusagen wieder beanspruchen wollten, ja. Keiner von denen, nach meiner Wahrnehmung, ist angemessen entschädigt worden. Und das heißt, das Unrecht ist eigentlich nach dem Krieg weitergegangen.
Und vielleicht ergibt es in diesem Zusammenhang auch Sinn, was Herzger uns dann erzählt. Nämlich, dass ihre Eltern nie über die Zeit in Deutschland gesprochen haben.
I have to tell you that my parents never, never discussed anything about Germany. The only thing once in a while my father would say, oh, the streets in Berlin were so much nicer or the apples were much better. But other than that, they really tried to adjust to American society.
Herzger sagt, ihre Eltern wollten diese Zeit hinter sich lassen, denn die Zeit war schlimm. Und so viele Jüdinnen und Juden haben es nicht geschafft, den Nazis zu entkommen.
They wanted to put it behind them, I think. They had a very hard time. And once they made a decision, that was it. We were very lucky. I mean, so many people did not get out when we got out.
Ich geb's zu, so ein kleines bisschen enttäuscht bin ich natürlich schon, dass Bertie Herzger nichts mehr über die Zeit in Deutschland weiß. Darüber, was ihr Vater in Deutschland geschäftlich gemacht hat. Trotzdem frage ich nochmal direkt nach dem Verkauf des Geschäfts an meinen Urgroßvater. Kostet ja nichts, aber...
I'll tell you the truth, until you called me 2 weeks ago, or a few weeks ago, I had no idea that my father's business was sold. So that to me was a shocker.
Und auch über die 30.000 Reichsmark weiß sie deswegen leider nichts mehr.
No, I don't know anything about that.
Für Bertie Herzger ist Deutschland natürlich weit weg und vor allem ein trauriger Teil ihrer Familiengeschichte. Aber einmal ist Herzgar doch hier gewesen. Nachdem sie in Rente gegangen ist, hat sie nämlich eine Tour zu den Orten des Holocausts gemacht.
And after I retired, I took a tour. Actually, it was a Holocaust tour, and it ended up in Berlin for one day.
Für einen Tag war sie auch in Berlin und hat das ehemalige Haus ihrer Familie besucht. Es war wunderschön dort, sagt sie. Sie habe sich gefragt, was wäre gewesen, wenn wir in Deutschland hätten bleiben können, wenn die Nazis uns nicht verfolgt hätten.
And we passed my house where I lived, which turned out to be a school. And it was the most unbelievable thing. I said, now I know why they love Germany. It was so beautiful. It was so clean. The streets were so wide. I said, wonder what would have been me had we stayed there, had they not chased us.
Ich hätte wirklich gerne das Rätsel um den echten Kaufpreis der Ledergroßhandlung meines Urgroßvaters gelöst und eine Antwort auf die 30.000 Reichsmark-Frage gefunden. Deswegen bin ich jetzt auch schon ein bisschen enttäuscht, dass das nicht geklappt hat. Andererseits erscheint mir die Frage nach dem Kaufpreis auch etwas klein, nachdem ich mit Bertie Herzgar sprechen konnte. Denn eines hat mir das Gespräch nochmal deutlich gezeigt. Und zwar, wie wichtig es ist, dass ich mit meinem Opa spreche. Weil über die Jahre gehen immer mehr Erinnerungen verloren. Immer mehr Zeitzeugen von damals leben nicht mehr. Und der Podcast ist eben auch eine Möglichkeit, etwas von der damaligen Zeit festzuhalten. Wir haben natürlich viel diskutiert danach, was man trotzdem aus dem Gespräch mit Bertie Herzgar herauslesen kann. Irgendwie müssen sie ja Geld gehabt haben, wenn sie nach ihrer Ankunft ein Apartment in New York mieten konnten. Auf der anderen Seite hatte Herzgar gesagt, dass alle, inklusive sie selbst, immer sehr viel arbeiten mussten und sie sich kaum was leisten konnten. Und ihr Vater sich Geld leihen musste. Und dann gibt es natürlich auch noch den Wiedergutmachungsantrag und, und. Und so haben wir uns stundenlang im Kreis gedreht. Aber selbst wenn das mit den 30.000 Reichsmark stimmt, wir haben Unterlagen gefunden, die darauf hindeuten, dass die Firma der Katzensteins auch deutlich mehr wert war als 30.000 Reichsmark. Vielleicht haben sie ja auch deswegen versucht, Jahre später eine Entschädigung für die Firma zu bekommen. Dieser Antrag wurde aber übrigens abgelehnt, weil er leider zu spät gestellt wurde. So oder so, es war ein guter Deal für meinen Uropa, damals 1938. Und auch das ist etwas, was früher absolut typisch war.
Und in der Regel war das nun tatsächlich so, dass weil viele Juden wollten ja unmittelbar nach der Arisierung das Land verlassen. Das ist ja in dem Fall von dem Opa anscheinend genauso. Und das heißt, die waren in einer absolut schwachen Verhandlungsposition.
Am Ende ist es eben so. Wir wollen eine eindeutige Antwort. Nazi ja, Nazi nein. Profitiert ja, profitiert nein. Aber sowas gibt es eben meistens nicht, weil die Realität kompliziert ist. Es gibt Puzzlestücke. Manche passen besser ineinander, andere nicht so gut. Aber es bleiben eben Puzzlestücke. Was ich weiß ist, dass meine Familie Berührungspunkte zum NS-Regime hatte. Nicht nur wegen der Katzensteins, sondern eben auch wegen den Knochs. Der Firma, für die viele meiner Vorfahren gearbeitet haben. Und die Knochs haben definitiv von der Politik der Nazis profitiert. Durch Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und durch die Übernahme einer jüdischen Firma. Und das ist noch nicht alles.
Ja, schon irgendwie erdrückend, finde ich, hier zu sein und das zu wissen, was hier passiert ist.
Ja, schlimm, schlimm, schlimm.
In der nächsten Folge fahren mein Opa und ich zusammen in die Gedenkstätte Sachsenhausen, ein ehemaliges Konzentrationslager. Und da gibt es etwas...
Das ist tatsächlich was sehr besonders ist, was es nur in Sachsenhausen gab.
Was ein KZ bei Berlin mit der Lederbranche zu tun hatte und was meine Familie davon wusste und was davon heute noch geblieben ist, darum geht es in der nächsten Folge. Das war Folge 4 von 7 von Opalas Reden. Ein Podcast der ARD. Opalas Reden wird produziert von Das Ding vom SWR in Zusammenarbeit mit Fritz vom RBB. Host bin ich, Marco Artmann. Skript geschrieben und recherchiert haben Imre Balzer und Magdalena Puls. Das Sounddesign kommt von Benjamin Hien und Max Dingeldein. Redaktion Timo Klump und Wiener Nuyen. Produktionsassistentin Surya Maric. Bild- und Tonaufnahmen Max Braun, Oliver Kirschig und Gabriel Bayer. Fact-Checking Yves Müller, Andreas Koranda und Wenzel Steinig. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Berti Herzka für das offene Gespräch. Und an unsere Expertinnen. Dorothee Wierling, Anne Sutro sowie Astrid Ley und dem Team der Gedenkstätte Sachsenhausen. Und wie immer auch nochmal Danke an mein Opa Jo.
Da haben wir einen Hasen gehalten.
Was?
Einen Hasen.
Als Haustier?
Ja, damit wir den essen konnten später.
Echt jetzt?
Ja, sicher.
Ich habe ja auch Hasen als Haustiere, aber essen würde ich die, glaube ich, nicht. War das normal früher?
Ja, das war in der Not, weißt du. Meine Oma sagte, nachdem sie den Hasen mit uns gegessen hatte, wann gibt's denn jetzt endlich den Hasen? Und dann haben wir ihr erklärt, dass sie den gerade gegessen hatte.
Falls ihr Bock auf noch mehr Podcast habt, habe ich hier noch einen kleinen Tipp für euch.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps. Und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um drei dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen.
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Magnus Paul.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, El Hotzo.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Mein Name ist Klaas-Ulver Umlauf.
Mein Name ist Pasha Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution auf Social Media.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.